England, 1185. Nur noch eine Erinnerung hat Anna an das Zuhause ihrer Kindheit. Daran, wie sie hinausgezerrt wurde. Wie der widerwärtige Rauch in ihren Augen brannte und ihre Lunge schwärzte. Wie ihr Arm unter dem Griff des Soldaten schmerzte, als der sie über die Schwelle zog. Sie kann sich daran erinnern, dass sich die Hitze so nah angefühlt hatte, dass sie geglaubt hatte, ihre offenen kastanienbraunen Haare könnten Feuer fangen und mit allem anderen verbrennen. Damals war sie fast noch ein Kind gewesen. Ein Segen, hat Fanny ihr immer wieder gesagt. Wäre sie nur ein bisschen älter gewesen, so hätte man sie getötet. Anna weiß, dass das gelogen ist. Fanny hatte ein raues Wesen und sprach oft harte Worte, doch wenn es darauf ankam, war sie mild. Anna hatte schon früh gelernt, dass Lügen freundlicher sein konnten als die Wahrheit und dass es Schicksale gab, die grausamer waren als der Tod. Die Dienstmädchen waren beim Schwatzen in Annas Gegenwart nie so zurückhaltend gewesen wie Fanny. Also wuchs Anna mit Schauergeschichten über junge Mädchen auf, die verschleppt wurden, um die Betten ihrer Entführer auf der anderen Seite der Nordsee zu wärmen. In dieser Hinsicht hatte Anna immer geglaubt, dass sie zumindest ein bisschen mehr Glück hatte als die meisten. Ihr Dienst für ihren Herrn war anstrengend, aber erträglich. Und Fanny war auf ihre eigene Art immer freundlich zu ihr. Im Winter wurde das Rittergut von mehreren großen Feuerstellen beheizt und die Steinplatten in seinem Inneren hielten es selbst in den heißesten Sommermonaten angenehm kühl. Obwohl sie nie die edlen Speisen kosten durfte, die ihrem Herrn aufgetischt wurden, gesalzener Kabeljau, schmackhaftes Wildbret, gebratener Schwan, aus feinstem Mehl gebackenes und mit Honig beträufeltes Brot, blieb sie mit Sicherheit nie hungrig. Zweifellos gab es schlimmere Häuser, um darin zu dienen. Dann wurde sie 15. Es begann auf ihrer Brust. Blasse Schatten, die zu den Rändern hin deutlicher wurden, bevor es sich über ihre Schultern und auf ihren Rücken ausbreitete. Sie wusste nicht, was es war, nur dass die gezackten, verfärbten Linien sie genauso erschreckten, wie sie sicherlich auch andere erschrecken würden. Es gelang Anna, sie ein Jahr lang zu verstecken, bevor ein Dienstmädchen die Hautstellen sah. Noch ein weiteres Jahr, ehe die Nachricht davon den Herrn des Hauses erreichte. Dass es keinen Beweis für irgendeine Ansteckungsgefahr gab, spielte keine Rolle. Dass 2 Jahre vergangen waren, ohne irgendwelche sichtbaren Schäden, ebenfalls nicht. Wichtig war nur, dass die Ernte in diesem Jahr schlecht ausgefallen war und sich eine schlimme Krankheit im Dorf ausbreitete. Worum es wirklich ging, war Annas Existenz. Dass sie leicht zum Sündenbock gemacht werden konnte. Dass sie leicht verbannt werden konnte. Vielleicht, glaubt sie, ist sie in mancher Hinsicht immer noch gut dran. Ihr Leben ist ein Käfig, dessen Gitterstäbe in der Armut und Verbannung verrotten. Sie ist ihrer Wurzeln beraubt und auf fremden Boden verpflanzt, dennoch wird von ihr immer noch erwartet, dankbar zu sein. Allerdings liegt eine stumme Trauer darin, nicht zu wissen, wer sie gewesen und woher sie gekommen ist, ehe ihr Zuhause überfallen wurde und Anna wie ein Frachtstück auf ein Schiff geladen wurde, damit sie im nächsten Hafen verkauft werden konnte. Eine Trauer darüber, dass sie einst eine andere Sprache konnte, von der sie im Lauf der Zeit jedes Wort vergessen hat. Anna zählt nun 27 Sommer, doch sie kann sich nicht einmal sicher sein, ob ihr Name von ihrer Mutter oder von ihrem Herrn gegeben wurde. Dennoch, sie ist am Leben. Sie ist gesund. Sie weiß, dass es viele in ihrer Situation gibt, die das nicht von sich sagen können. Viele, die zum Tode verurteilt wurden, nicht nur verbannt. Viele, auf die in den Wäldern nur Leid und Hunger warteten, weder eine verlassene Hütte noch Essensreste von der alten Köchin, unter der Fanny und Anna gearbeitet hatten. Diese kleinen Gaben, die Fanny ihr zuschob, waren der einzige Grund dafür, dass sie die ersten Winter überlebte. Sie verschafften ihr Zeit, um den Wald zu verstehen, um seine Sprache so gut zu lernen, dass sie seine Geschenke nutzen konnte. Die Wintermonate sind immer noch hart, ihre Hütte ist dann immer noch bitterkalt. Und die Essensvorräte sind fast immer gefährlich knapp, aber sie schafft es bis zum Frühling. Und auch wenn sie sich nie satt fühlt, versucht sie daran zu denken, dass ein hungriger Bauch immer noch besser ist als ein komplett leerer. Ihre Hände pflücken Weißdornbeeren vom Strauch und lassen sie flink in die hochgezogene Falte ihres zerlumpten braunen Kleids fallen. An diesem Morgen hat sie sich noch nicht an den Dornen gepiekst, doch im Lauf der letzten 10 Jahre hat dieses Gehölz schon viel Blut von ihr gesehen. Darauf gestoßen war sie in ihrem ersten Sommer in der Verbannung, als der nagende Hunger in ihrem Bauch so groß gewesen war, dass sie ganze Fäuste der hellen Beeren abgerissen und den Preis dafür mit Blut bezahlt hatte. Seitdem scheint keine Reifezeit zu vergehen, ohne dass sie zumindest ein paar Blutstropfen opfert. Vielleicht gedeiht das Gehölz deshalb so gut. Ihr Magen gibt ein vertrautes Knurren von sich. Anna beruhigt ihn mit nicht mehr als ein paar Beeren. Der Sommer vergibt schnell, nicht aber der Winter. Sie hat gelernt, dass sie in den warmen Monaten so viele Gaben aufheben muss wie möglich, um die kalten Monate zu überleben. Sie hörten Immortal Truths, unsterbliche Wahrheiten, die ewigen Wahrheiten Band 1 von Rochelle Rader, aus dem amerikanischen Englisch von Regina Joos, gelesen von Viola Müller. Ein Hörbuch des Argon Verlags.